Schon gehört? OZ Sportwetten gibt's jetzt auch online.
Echt jetzt? Das heißt, ich kann tippen, wann ich will und wo ich will?
Genau. Einfach auf OZ.de registrieren und los geht's.
Ha, super.
Sag ich doch.
Jetzt auf OZ.de einfach sicher online wetten und bis zu 100 Euro Startguthaben sichern. OZ!
Deutsche Lizenz gemäß Whitelist. Spielteilnahme ab 18. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe unter checkdeinspiel.de.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast und einem bunten Themenmix, aber vor allem natürlich dem Vorlauf für das Champions League Finale in Wembley. Dafür rüstet sich der BVB für dieses große Duell gegen Real Madrid, für das Lars Ricken zwar diesmal keine Ritterrüstung anziehen wird, aber als Heavy Metal Fan kann er trotzdem nicht so ganz aus seiner Haut, Pit. Der bleibt einfach ein, Achtung, reiner Metaller.
Du hast aber lange dran gefallen müssen an diesem Sprachbild, ja. Aber ich kann dich trösten. Ich bin auch gut gerüstet. Ich fahre ja zum Wembley Stadion, werde in London sein 2 Tage, um den BVB zu sehen. Aber ich werde ausgerüstet sein, tatsächlich mit Handy und Schreibblock. Ich werde darüber berichten für Fever Pitch und freue mich schon sehr. Weil wann immer ich im Champions League Finale mit Borussia Dortmund war, hat Borussia Dortmund gewonnen. 1997 im Münchner Olympiastadion. Wir erinnern uns 3-1 gegen Juventus Turin. Beim Finale gegen Bayern München war ich nicht dabei. Prompt ist es schiefgegangen. Insofern sind die Vorzeichen jetzt sehr, sehr gut. Ich bringe den Bot nach Hause. Nein, ich nicht. Natürlich die Spieler. Ich bin da nur stiller Beobachter.
Wollte gerade fragen, darfst du ihn dann auch mal anfassen, wenn du schon so ein Glücksbringer bist?
Aki Watzke habe ich schon mitgeteilt, dass ich natürlich aufs Parkett möchte, um einmal den Finger zu berühren. Tatsächlich habe ich auch mal den Pokal entführt 1997. Ich habe ihn tatsächlich aus der Geschäftsstelle von BVB in Händen gehabt und entführt aus der Geschäftsstelle, weil ich einen Fototermin mit Andi und Andreas Möller hatte im Hotel Renaissance. Die Dortmund-Kenner wissen, wo das liegt, direkt an der B1, jetzt neben der Geschäftsstelle. Und für den Fototermin durfte ich den entwenden, den Henkelpott, und habe mit Andi Möller schöne Fotos gemacht. Ach ja, ich werde dieses Foto dann mal im Fever Pitch Newsletter zeigen, damit ihr alle wissen, wie jung ich damals noch aus.
6.10 Uhr jeden Werktag, wenn ihr ihn abonniert habt. Die Dortmunder, das eine Thema. Das andere Thema, die Bayern. Auch die müssen langsam aufrüsten für die neue Saison. Haben jetzt endlich einen neuen Drill Sergeant verpflichtet, nach gefühlt unendlicher Suche. Ja, aber jetzt, wo die Tinte unter dem Vertrag dann auch trocken ist, können wir drüber reden hier im Podcast. Und wir haben dafür den passenden Mann. Ein Mann, der mittlerweile mich als Personalberater bei einer Consulting-Firma arbeitet, aber natürlich auch eine Bundesliga-Legende ist, das müssen wir auch sagen, eine
HSV-Legende, um genau. Es genau zu sagen. HSV, damals hat der HSV noch gewonnen, wenn er in München gespielt hat, mit Richard Gross. Ja. Ich habe die Statistik jetzt nicht ganz parat, aber ich sehe schon an seinem Gesicht, dass er etwas argwöhnisch guckt. Da brauchen wir Aufklärung, was Bayern München betrifft.
Richard Gross ist da, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich kann gleich das mal euch den Wind aus den Segeln nehmen. Wir haben nicht so hoch in meiner Zeit in München gewonnen, aber ich weiß es gar nicht.
Wie aber auch nicht hoch verloren, soweit ich weiß.
Naja, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, sagen wir mal so.
Du standst zumindest nicht im Tor, als es diese Klatsche gab 1987.
Ja, das stimmt. Aber insgesamt war, glaube ich, die Bilanz der Bayern trotzdem positiv in der Zeit. Aber okay.
War dein erstes Pflichtspiel gegen die Bayern, ne? Supercup?
Im Supercup, ja. Das war eine Woche vor der Bundesliga. Ich weiß gar nicht, ob das damals der erste Supercup war, der ausgespielt wurde, aber ich bin in der, ich glaube, 88. Minute eingewechselt worden, nachdem Uli Stein eine rote Karte bekommen hat. Und da fing die Reise an für mich.
Was sonst noch so los ist.
Du bist heute Personalberater. Würdest du sagen, dass die Trainersuche beim FC Bayern vorbildlich gelaufen ist?
Ja, das ist natürlich im Profifußball ein bisschen anders, als wenn man sich in der Personalberatung bewegt, wo es jetzt so vielleicht um Geschäftsführer und andere Leute betrifft. Da hat man meistens ein bisschen mehr Zeit und da ist der Prozess auch strukturierter. Wenn es jetzt um Trainer geht, muss es schnell gehen und es läuft meistens nicht so diskret, was die Sache extrem erschwert. Und ich glaube, da müssen sich die Bayern dann vielleicht doch nochmal hinterfragen, ob es optimal gelaufen ist. Ich glaube aber, dass sie trotzdem, und das ist ja im Profifußball oft so, das Ergebnis zählt dann. Und ich glaube, die haben wirklich einen sehr guten Trainer bekommen und mussten vielleicht noch ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden. Weil alle anderen Lösungen vorher, habe ich von vornherein auch immer gedacht, so als die Namen gehandelt wurden, Xavi Alonso und auch Nagelsmann wieder zurück, habe ich gedacht, ist eher unrealistisch, das wird nichts. Und jetzt haben sie ein frisches Gesicht, eine große Persönlichkeit. Er hat ja in Hamburg gespielt und da eilt ihm wirklich ein großer Ruf hinterher. Und Persönlichkeit ist, glaube ich, beim Trainer mit die wichtigste Eigenschaft. Ich will mich nicht zu früh freuen, aber ich glaube, die Bayern haben einen guten Fang gemacht. Andererseits wäre es natürlich auch gut, wenn es auch in diesem Jahr wieder spannend an der Spitze bleibt und nicht gleich wieder das eintritt, was wir die letzten 12 Jahre hatten.
Aber du warst ja selbst Spieler. Jetzt kommt ein Trainer zu einer Mannschaft, die zum Teil schon die Champions League gewonnen hat, auf jeden Fall Meisterschaften. Und jetzt kommt da ein Trainer, der gerade mit einem Verein abgestiegen ist. Da lachst du doch innerlich als Spieler. Was will dir dieser Trainer eigentlich erzählen, wie man Titel gewinnt?
Ja, er hat aber als Spieler eine beeindruckende Karriere und dass man als Trainer auch mal absteigt oder rausgeschmissen wird, das kann fast kein Trainer verhindern. Natürlich, die um Titel mitspielen, denen wird das nicht so oft passieren. Aber ich glaube, das ist ja auch immer die Frage, wie man den Fokus setzt. Ich glaube, Spieler gucken dann auch mal in den Wikipedia-Eintrag oder bei Transfermarkt, was hat denn der alles gemacht? Und da stehen dann noch mehr Sachen als nur der Abstieg mit Burnley. Also der ein oder andere kennt ihn auch persönlich. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Und am Ende natürlich zählt dann die tägliche Arbeit. Und wenn du dann eben auf dem Platz auch die Leute hinter dich bringst, dann ist der erste Eindruck vielleicht nicht ganz so entscheidend.
Wie gehen die Spieler damit um, dass er die 7. Lösung ist und nicht die 1. oder 2.?
Das, glaube ich, ist den Spielern am Ende auch egal, genauso wie es ihm egal ist. Er ist noch ein junger Trainer, wenn jetzt wirklich ein erfahrener Trainer dahin gekommen wäre als 7. Lösung, der hätte da ein größeres Problem mit. Und ich glaube, Vincent Kompany, der sieht das eher als große Chance. Und das ist ja durchaus normal, dass man mit Trainern spricht und dann der ein oder andere absagt. Manchmal laufen Gespräche auch parallel, so dass man, es ist immer schwierig dann zu sagen, das ist die 1., 2., 3. oder 4. Lösung. Das ist halt so, aber das ist kein Problem. Also ich sehe es nicht als Problem. Ich glaube, die Spieler sehen das auch nicht. Natürlich fragen die sich seit Wochen, wer wird's jetzt? Auf ihn wären wahrscheinlich nicht so viele gekommen, aber ich kann mich nur wiederholen. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Lösung und wir werden es dann ja auch irgendwann sehen.
Wäre das fies, wenn wir jetzt schon Wetten abschließen, wie viel von diesen 3 Jahren, die er Vertrag hat, er dann auch absitzen darf? Weil man weiß ja, was bei Bayern passiert. 3 Spiele und es gibt die große Krise und das große Gerede.
Ja, ich bin ja immer mehr ein Freund von hinzu und nicht weg von. Ich würde eher Wetten abschließen, wie viel Titel sie holen. Also das liegt mir fern, auf was Negatives zu wetten.
Ein Freund von hinzu, das klang schon nach einer japanischen Volksweisheit. Ja. Sehr schön. Gibt es Trainer, die dich am meisten begeistert haben, wenn die ihre Eröffnungsrede bei dir in der Kabine gehalten haben? Kannst du dich an einen erinnern, der dich wirklich auch geprägt hat?
Also ich habe ja lange Zeit beim HSV verbracht, 11 Jahre als Profi und 8 Jahre in Freiburg. Und die Vereine können ja eigentlich nicht oder waren sehr unterschiedlich, eigentlich wie Tag und Nacht. In Freiburg habe ich 8 Jahre Volker Finke gehabt. Das hat mich schon geprägt und auch beeindruckt, weil er ganz anders war als alle anderen. Natürlich hat man gemerkt, dass er Lehrer war. Er wusste viele Dinge und meistens auch besser, aber er hat auch oft damit recht gehabt. Und seine Analysen waren in der Halbzeit brillant, er hat das total auf den Punkt gebracht. Und das ist der Weg auch, wie in Freiburg weiterhin gearbeitet wird, dass die Menschen im Vordergrund stehen. Und das hat man eigentlich mit jedem Satz gemerkt, den er gesagt hat. Und er war herrlich uneitel auch, was auch nicht so oft vorkommt. Deswegen schon auch vom Zeitraum, wenn du 8 Jahre mit einem Trainer zusammenarbeitest, weißt du natürlich auch dann nach einer Zeit, was er heute Morgen dann oder beim Training dann wieder sagen wird. Aber das ist auch gut, dass man seine Vorgesetzten auch einschätzen kann, wie sie reagieren und nicht auf einmal völlig irrationale Reaktion kommt. Oder also das ist wichtig, wenn man zusammenarbeitet, dass man weiß, wie die anderen ticken und auch irgendwo berechenbar sind. Ich weiß, dass Felix Magath anders war. Der wollte immer unberechenbar sein für alle anderen, für alle Beteiligten. Das ist auch ein Konzept. Felix Magath war auf seine Art und Weise auch dann in Hamburg beeindruckend, weil er auch genauso fachlich super gut analysiert hat, hat relativ trockenen Humor. Es hatte auch hohen Unterhaltungswert, wenn er in seinem Tee gerührt hat und erstmal 2 Minuten atemlose Stille war in der Kabine oder bei der Besprechung. Das waren schon also 2 Trainer, ja, zu denen man auch aufschauen kann aufgrund ihrer Persönlichkeit. Mit Felix Magath hat es dann leider nicht so lange geklappt. Im Anschluss hat man ja gesehen dann auch, was er für eine beeindruckende Karriere hingelegt hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals, nachdem ich war Kapitän zu der Zeit, als er dann entlassen wurde, und ich habe, glaube ich, damals schon gesagt, ja, wir werden auch noch alle sehr traurig sein, weil er eine große Karriere hingelegt oder hinlegen wird. So kam es dann. Also die beiden, ja, die würde ich schon herausheben.
Ottmar Hitzfeld wollte übrigens auch immer unberechenbar bleiben. Also da gibt es wirklich Trainerkonzepte, die darauf ausgerichtet sind, die Spieler dazu, sag mal, auf Strom zu halten. Ist es für einen Spieler besser, diese Konstanz mit einem Trainer und mit ihm eine Beziehung und einen gemeinsamen Weg aufzubauen? Oder kann es umgekehrt auch so sein, dass ein ständiger Trainerwechsel, wie bei Bayern München zuletzt, wie beim HSV sowieso, um immer wieder neue Impulse durch einen neuen Trainer zu bekommen? Was ist besser?
Nein, ich glaube schon, dass es müssen jetzt vielleicht nicht 8 Jahre sein am Stück, und das passiert ja auch wirklich herzlich selten. Aber natürlich müssen sich ja bestimmte Dinge auch einspielen in der Zusammenarbeit. Ob das jetzt taktisch ist oder auch in der Menschenführung, ja, so dass du auch weißt, was will der Trainer von mir in bestimmten Situationen. Und natürlich gehört dazu auch eine gute Beziehung zu deinem Trainer, weil wenn du dich nicht leiden kannst gegenseitig, hast du als Spieler meistens keine Chance. Ich glaube, es gibt nicht den Trainer, der derart objektiv ist, dass er auch die Spieler spielen lässt, die er überhaupt nicht leiden kann. Und genauso musst du auch deinen Trainer akzeptieren, sonst geht das rechts rein und links raus und du lernst von ihm nichts und setzt auch nicht die Dinge um, die er von dir erwartet. Also, und so Beziehungen müssen sich auch entwickeln. Das ist wie in der Ehe. Das wird hier und da mit der Zeit besser. Manchmal wird es schlechter, aber ja, das. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, zu viele Impulse zu setzen und dann verpufft es. Also man braucht schon, ich würde mal sagen, optimal sind vielleicht 3, 4, 5 Jahre oder eher mehr als 3. Und dann kommt es aber immer darauf an, wie hoch ist die Fluktuation in der Mannschaft. Wenn du eine gesunde Fluktuation hast, dann nutzt du dich ja auch als Trainer nicht so ab. Wenn du natürlich, wenn so eine Mannschaft total zusammenbleibt, was ja in der Realität überhaupt nicht passiert, dann sind es vielleicht 3 Jahre und dann ist Schluss. Aber so, wenn es eine gesunde Mischung ist oder eine Fluktuation, dann kann, wenn die Qualität des Trainers gut ist, kann es länger gehen. Meine Beobachtung ist so in den letzten Jahren, dass es zu wenige absolute Top-Trainer gibt und deswegen wird auch so durchgemischt. Das ist schade, aber es ist leider so.
Warst du dann überrascht vom FC Bayern? Die haben ja einerseits Erfolg, unbestreitbar, und trotzdem haben sie den Trainer relativ häufig gewechselt. Das ist ja dann merkwürdig.
Ja, natürlich ist das merkwürdig, und da muss man natürlich dann mal auf die Zusammensetzung der Mannschaft auch gucken. Woran liegt das? Machen die zu sehr ihr Ding? Sind es zu viele Superstars? Weil man sagt ja immer dann, oder oftmals hört man, naja, mit der Qualität der Mannschaft stellen die sich alleine auf, können die sich alleine trainieren. Aber je besser die sind, desto schwieriger ist es auch, weil jeder oder die meisten dort wollen dann der Superstar sein. Und so ein bisschen Hierarchie braucht eine Mannschaft schon. 3, 4 Leute, die den Ton angeben, halte ich für vernünftig. Wenn es dann aber 7, 8 sind, dann ist es extrem schwer für einen Trainer, das zu handeln. Und ja, vielleicht muss man mehr zukünftig auch bei den Bayern mehr Indianer haben und nicht so viele Häuptlinge.
Du hattest eben den Begriff Ehe verwendet. Da fällt mir gerade ein, das hat jetzt mit dem Thema direkt nichts zu tun, aber mit dir als Gast, weil ich habe in meiner Ehe nämlich in dieser Woche unheimlich Pluspunkte gesammelt, weil du nämlich unser Gast bist. Meine Frau fragt mich ja montags und donnerstags immer, wen habt ihr denn heute zu Gast, mit wem redet ihr denn? Dann kommt ihre Antwort so, aha, kenne ich nicht, oder na, viel Spaß. Aber heute, da hat sie gestrahlt, weil du nämlich in den 90ern ihr großes Idol warst. Sie war nämlich HSV-Fan.
Wow,
und oft beim Training beziehungsweise vor allen Dingen bei den Spielen dabei.
Toll, ja, das freut mich natürlich. Es spricht ja auch für dich, dass du so lange verheiratet bist.
Genau, und die Frau nicht zu dir übergelaufen ist, Richard. Welche Beziehung hast du denn zum HSV noch?
Ja, ich bin noch relativ nah dran. Seit so ein paar Jahren hat der HSV auch die Traditionsmannschaft zum Beispiel wiederbelebt und versucht da auch regelmäßig die alten Spieler oder ehemaligen Spieler im Stadion zu haben, mit einzubinden ins Vereinsleben. Das funktioniert ganz gut. Es macht großen Spaß, auch regelmäßig dabei zu sein. Ich bin jetzt vielleicht 2-3 Mal im Jahr im Stadion, versuche auch mal ein Spiel dort in der Traditionsmannschaft zu machen. Und auch durch die räumliche Nähe, dass ich viel in Hamburg bin und auch der ein oder andere aus dem Verein hier in der Nähe wohnt, den man dann auf dem Isemarkt trifft, so wie wir uns vielleicht manchmal, Pitt. Also das... Die räumliche Nähe hilft und natürlich gehört es auch zu meinem Geschäft und zu meinem Job, mit dem HSV im Gespräch zu sein, weil das natürlich ein potenzieller Mandant ist.
Mhm. Du warst ja als Torwart eine der prägenden Figuren deiner Bundesliga-Zeit. Auch, das darf ich so sagen, einer der besten Torhüter der Bundesliga. Tut es manchmal so ein bisschen weh, dass du aber in der Nationalmannschaft nie die große Karriere gemacht hast? Und freut man sich trotzdem dann auf die Heim-EM?
Natürlich freue ich mich auf die Heim-EM, das mit der DFB-Karriere, das hast du schön gesagt. Ich habe 6 Spiele in der U21 gemacht unter Berti Fuchs, der ja dann später A-Nationalmannschaftstrainer wurde. Und da habe ich natürlich schon gehofft, dass ich da auch mal hineinrutsche. Zu der Zeit kann man schon sagen, und heute ist es ja eigentlich auch noch so, war auch die Qualität auf der Position extrem hoch. Oliver Kahn, Jens Lehmann sind so ziemlich mein Jahrgang. Dann gab es vor mir oder davor dann am Anfang, als ich noch jünger war, Andi Köpke und Eike Immel und Bodo Ilgner. Klar, ist da extrem viel Konkurrenz gewesen. Am Ende, klar, hätte ich das gerne nochmal so in meiner Vita gehabt. Ansonsten bin ich mit 21 Jahren Profifußball und über 450 Bundesligaspielen ganz zufrieden. Vielleicht hätte auch noch mal einen Titel, abgesehen von der Meisterschaft in der zweiten Liga, was ich jetzt dem HSV natürlich auch extrem wünschen würde, übrig geblieben. Das war allerdings mit dem Sportclub Freiburg. Da haben wir es geschafft, direkt wieder aufzusteigen, nachdem wir leider absteigen mussten. Also mehr geht immer, aber das, was so sportlich da auf dem Zettel steht, macht mich schon ein bisschen Spaß.
Ich frage deswegen, weil Marc-André Ter Stegen natürlich einer der besten Torhüter ist in Europa, gar keine Frage. Aber er hat das Pech, dass Manuel Neuer vor ihm ist und er hat auch eine Stammplatzgarantie bekommen von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Das muss doch schon sehr frustrierend sein, wenn man, wie du es ja auch gerade in deinem Fall geschildert hast, große Leute vor dir hast und du kommst einfach nicht zum Zuge, weil du das falsche Datum im Pass hast, wann du geboren worden bist. Oder macht der Bundestrainer etwas falsch? Hätte er mehr Leistungsprinzip auf der Torhüterposition walten lassen müssen? Wie siehst du das?
Ja, es ist tatsächlich ein bisschen tragisch, weil ich finde, wenn du die Spieler anguckst, wenn Ter Stegen gespielt hat, waren auch also einige dabei, wo er auch nicht optimal performt hat. Und das wurde dann immer natürlich ganz schnell dann rangezogen. Na, jetzt kann er mal spielen und jetzt funktioniert es doch nicht so richtig. Und klar, im letzten Jahr, als Manuel Neuer extrem lange ausgefallen ist, kam natürlich dann automatisch die Frage, wer steht jetzt im Tor bei der EM, wenn Neuer das nicht schafft. Er ist zurückgekommen. Und bewegt sich jetzt auch wieder, finde ich, auf einem sehr guten Niveau. Trotzdem kann man natürlich froh sein, wenn man mit zwei solchen, oder wir haben ja noch mehr dabei, aber mit zwei absoluten Top-Torhütern dann ins Rennen geht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, ja, so eine Verzweiflung will ich es nicht nennen, oder das ist, glaube ich, nicht das richtige Wort. Aber natürlich denkst du dir, wenn du beim FC Barcelona im Tor stehst über Jahre und in Spanien wirklich Top-Leistungen bringst, dann willst du das auch beim DFB. Aber Uli Stein ist daran verzweifelt im Duell mit Toni Schumacher in den 80ern. Und ja, 80ern war es dann. Ja, da war irgendwann seine Karriere dann beim DFB zu Ende. Und ich glaube, so weit wird es bei Ter Stegen nicht gehen. Aber der wird sicherlich vielleicht am Ende seiner Karriere oder nach seiner Karriere sagen, okay, ich hätte eigentlich auch noch mindestens 50 Nationalmannschaftsspiele mehr haben können, von der Leistung her, ohne Frage.
Also Ter Stegen steht auch nicht im Verdacht, so wie Uli Stein 1986 den Cheftrainer Suppenkasper zu nennen.
Nein.
Also das wird mit Sicherheit nicht passieren und damals wie heute wäre es auch unangebracht. Wie verhält man sich aber als zweiter Mann? Man muss ja immer bereit sein und gute Laune sein, dass jeder sich darauf verlassen kann, wenn irgendwas passiert auf der Nummer 1, rücke ich nach. Das muss doch eine ziemlich große Herausforderung sein. Viel schwierigere Situation als für die Nummer 1.
Das ist total herausfordernd. Das hat sich jetzt auch, würde ich mal sagen, extrem verändert. Also zu meiner Zeit, zu meiner Zeit hört sich ja echt extrem lange her an, aber ist auch so 80er, 90er so. Da war es noch mehr so das Mann-gegen-Mann-Prinzip und als Torwart musstest du dann auch innerhalb der Mannschaft natürlich deinen Platz verteidigen und da ging es auch rustikal zur Sache. Da hat man sich dann schon auch mal ein bisschen bekriegt mit Psychoterror und allen möglichen Tricks. Das ist heute ein bisschen verloren gegangen. Ich will nicht sagen, dass es negativ ist, aber was natürlich gut ist, dass sich Torhüter im Team ganz oft super gut verstehen und gegenseitig pushen, auch im Training. Das hilft natürlich schon für die Qualität des Trainings, wenn du deine Unzufriedenheit nicht zeigst, weil das Training sich ja auch total verändert hat. Heute sind die Torhüter, wenn du in der Bundesliga hast du ein Team von 3 bis 4 Leuten, die im Training miteinander arbeiten, die dann auch gegenseitig sich die Bälle um die Ohren schießen müssen und da geht es auch um die Qualität der Schüsse. Das hätte Uli Stein, glaube ich, nie gemacht. Er hätte jedes Mal übers Tor geschossen. So Toni Schumacher wäre durchgedreht. Das hilft natürlich nicht, um die Trainingsqualität zu erhöhen. Deswegen klar ist aber, darfst du nicht zeigen, dass du damit zufrieden bist. Und ich glaube, das kann man dann auch nicht am Training ausmachen, wenn einer ein gutes Training macht und seinen Kollegen damit auch unterstützt, dann heißt das nicht, dass er zufrieden ist mit der Situation. Insgesamt ist ja auch, ich würde mal sagen, auch wie Spieler miteinander umgehen heutzutage, so dieses gegenseitig kritisieren ist so ein bisschen verloren gegangen. Das heißt schon, also jeder macht ein bisschen mehr sein Ding und ist zufrieden, dass er zufrieden gelassen wird. Und da könnten wir aber nochmal einen eigenen Podcast drüber machen.
Aber findest du es gut, dass es jetzt 4 Torhüter sind im EM-Aufgebot? Daran rüttelt er ja auch nicht, damit er noch mehr Trainingsformen mit Torhütern machen kann. Wenn sich die Stammtorhüter erholen, hat er immer noch 2, die er quälen kann.
Ja, also fürs Training ist das wichtig und gut. Natürlich, wenn du als Torwart Nummer 4 dahin fährst, dann musst du Sonnencreme dabei haben dann für die Spiele auf der Tribüne. Da weißt du, du kommst im Leben nicht rein. Da musst du dann auch dir wirklich extrem Gedanken machen als Trainer, wen nehme ich denn als dritten oder vierten mit, weil die müssen wirklich extrem die Füße stillhalten und dürfen nicht eine Sekunde unzufrieden sein. Und ansonsten, klar, könnte man vielleicht noch einen Feldspieler mehr mitnehmen, aber ich glaube, manchmal ist auch weniger mehr. Ich glaube, mit 24 Leuten kommst du auch gut klar und hast vielleicht ein bisschen weniger Stress oder Unzufriedenheit.
Wer ist der Torhüter der Zukunft in der Zeit nach Ter Stegen und Neuer?
So eine halbe Generation dahinter ist ja jetzt auch Nübel, finde ich, der das außerordentlich gut gemacht hat in Stuttgart. Jetzt auch natürlich mehr im Fokus ist. Das konnte man vorher nicht so richtig beurteilen, was er im Ausland gemacht hat. Da hat man ab und zu mal was gehört, aber hat natürlich extrem großen Anteil, dass der VfB Stuttgart jetzt in der Champions League spielt, weil auch wenn es nicht so spektakulär war, merkst du sofort, wenn du eine Persönlichkeit hinten im Tor hast, von der ersten Sekunde in der Saison hat man gesehen, dass die ein bisschen mehr Ruhe haben und dass das sofort funktioniert hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da reinrutscht und dann demnächst auch das ein oder andere Länderspiel macht. Es gibt noch ein paar Junge, die von unten hochkommen. Da muss man natürlich erstmal abwarten, wie sie sich dann zeigen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Nübel da reinrutscht. Aber wenn möglicherweise Deutschland sich mit dem Titel verabschiedet, kann ich mir auch vorstellen, dass Manuel Neuer sagt, ich konzentriere mich jetzt noch auf das letzte oder die letzten zwei Jahre Bundesliga und würde aus meiner Sicht auch Sinn ergeben, dann auch zu sagen, okay, Ter Stegen ist jetzt derjenige, der für die neue oder für die nächste Veranstaltung, also für die WM, dann unsere Nummer eins ist.
Dein Sohn ist ja auch Torwart, spielt bei Rot-Weiß Essen. Hast du ihn in Richtung Torwart gepusht oder hast du ihm da komplett freie Wahl gelassen, dann auch ja die Position auf dem Feld dann zu wählen, die für ihn die beste ist?
Nein, ich habe ihn nicht gepusht. Ich habe ihn bei allem unterstützt, was er gemacht hat. Er hatte auch so eine Phase, wo er gerne im Feld spielen wollte und das auch getan hat. Dann ist er wieder im Tor gelandet und hat dann selber auch gemerkt, dass das seine beste Position ist. Und weil er sich halt auch ausprobiert hat und eben auch lange und gerne im Feld gespielt hat, hat er davon auch extrem profitiert. Also der ist schon ein moderner Torwart, beidfüßig, rechts wie links. Und das war sicherlich ein Vorteil, dass er sich noch nicht zu früh auf die Position festgelegt hat.
Hm. Du musstest auch mal im Feld spielen in deiner Karriere. 96 in Rostock als Stürmer.
Gott sei Dank nur ein paar Minuten. das war so eine Art von stillem Protest von Felix Magath auch an den Regularien, weil du zu dem Zeitpunkt durftest du nur zwei Vertragsamateure, nannte sich das damals, vom Status her Spieler auf der Bank haben durftest. Wir hatten viele verletzte und kranke Menschen und hatten dann echt ein Problem, noch irgendwie Spieler auf den Platz zu kriegen. Und Felix Magath kam dann vorm Spiel ein paar Tage vorher an und sagte, du, hör mal, könntest du dir vorstellen, wenn die Konstellation eintritt, dass wir zurückliegen, dann auch mal im Feld zu spielen, weil wir haben halt nicht genug Leute. Und ich glaube, er wollte damit auch ein bisschen protestieren. Das wurde ja dann auch geändert und dann haben wir es einfach mal gemacht und probiert, aber es hat nicht funktioniert.
Mit deinem Körpermaßen von fast 3 Metern Größe hättest du natürlich als Kopfballungeheuer à la Horst Rubech ziemlich viele Dinge da vorne im Strafraum handeln können. Kannst du Tore schießen?
Ja, natürlich. Ich bin leider nicht dazu gekommen. Aber wenn Manny Kals damals noch gespielt hätte, der hatte leider ein paar Jahre zu früh aufgehört, dann hätte ich sicherlich noch das Spiel gedreht. So konnte ich mit den Vorlagen nicht so viel anfangen, die kamen.
Das Thema des Tages.
Am Samstagabend Champions League Finale Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Wer im Tor steht bei Borussia Dortmund, das wissen wir, Gregor Kobel. Wer im Tor von Real Madrid steht, ist noch ein bisschen offen. Fast die ganze Saison hat Lunin gespielt. Jetzt wird aber rechtzeitig zum Finale Courtois wieder fit. Als Trainer wird man doch verrückt, wenn man eigentlich den belohnen will, der dich dahin gebracht hat, wo du stehst. Aber die eigentliche Nummer 1 kehrt rechtzeitig in den Spielbetrieb zurück. Was ist richtig als Trainer?
Also ich würde nicht eine Sekunde darüber nachdenken und würde Lunin weiterspielen lassen. Der hat die ganze Saison gespielt, der ist im Rhythmus. Courtois, weiß ich gar nicht, wie viele Minuten der jetzt auf dem Platz gestanden hat. Auf jeden Fall zu wenig. Also klar ist er von der Persönlichkeit her auch einer, der wahrscheinlich jeden Tag beim Trainer an der Tür kratzt und sagt, so, was ist denn jetzt? Spiele ich oder spiele ich nicht? Das hat man ja gesehen, das Theater in der Nationalmannschaft spricht so ein bisschen Bände. Für mich wäre das gar keine Frage, weil das ist auch ein sehr guter Torwart, aber er ist jetzt auch nicht vom anderen Stern. Und klar, so jemand wie Ancelotti, an dem prallt das ja ganz genüsslich ab. Da mache ich mir keine Sorgen, dass er sich von dem unter Druck setzen lässt. Aber also für mich ist die Frage ganz klar.
Also der Mann, der schon gespielt hat. Jetzt liegt dieser Fokus der Fußballwelt auf diesem Spiel. Alle Welt guckt drauf. Es ist unheimlicher Druck dann auch auf die Mannschaften, auch vielleicht bei den Dortmundern ein bisschen weniger, weil von denen keiner was erwartet. Jetzt hat Julian Brandt im Vorfeld gesagt, noch so ein bisschen runtergespielt, hat gesagt, ja, wir schlafen im Hotel in London und dann gehen wir raus und spielen ein Fußballspiel. Ist das jetzt einfach nur runterspielen für die Öffentlichkeit oder haben die so ein Mindset bei Dortmund? Wie würdest du Spielern raten, in so eine Aufgabe zu gehen?
Also natürlich ist das so ein bisschen das Rufen im Wald, weil einfach so, wir spielen jetzt mal ein Spiel, das haben wir ja letztes Jahr gesehen, wie das funktioniert oder nicht funktioniert, als sie hätten Meister werden können. Natürlich ist der Kopf das Entscheidende in dieser Situation Vorteil ist natürlich, dass sie nicht Favorit sind. Deswegen können sie es ein bisschen anders angehen. Aber andererseits ist es für sie auch die Möglichkeit, eine ordentliche Saison jetzt nochmal richtig zu vergolden. Und das macht natürlich schon ein bisschen Druck, weil insgeheim hat man sich, glaube ich, schon vorgestellt, dass man auch bei der Meisterschaft vielleicht ein bisschen mehr oder länger mitreden kann. Das war ja relativ schnell zu Ende. Und es gab, ja, glaube ich, schon zu viele Spiele, wo sie gedacht haben, ja, da war mehr drin. Und am Ende haben sie sich für die Champions League qualifiziert. Das ist ja immer das vordergründige Ziel in Dortmund. Aber ich glaube, so natürlich sind sie zufrieden, jetzt im Finale zu stehen. Nur wenn sie es dann gewinnen, dann können alle sich auch gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, das war eine tolle Saison. Aber so wäre es dann okay.
Hat der BVB denn aus deiner Sicht, ich sage jetzt nicht die Waffen, aber die Mittel, um Real Madrid über 90 Minuten tatsächlich in Schach zu halten? Und vielleicht auch selbst, sie müssen ja auch selbst Akzente setzen, sonst würden sie ja am Ende vielleicht, wenn sie ihn in Schach halten, mit 0-0 rausgehen und dann wird es ins Elfmeterschießen gehen. Aber das möchte ja jeder gerade im Finale vor allen Dingen auch gerne vermeiden.
Ja, natürlich. Also das ist ein Spiel, wo, wie man immer so schön sagt, alles drin ist. Ich sehe es schon auch als 50-50. Da müssen natürlich aber dann bei den Dortmundern alle 100% performen. Also dann ist es möglich. Vielleicht ist Real Madrid auch ein bisschen unkonzentriert, weil sie vielleicht die Dortmunder ein bisschen unterschätzen, was natürlich nicht angebracht wäre, aber durchaus menschlich ist. Und da sehe ich doch eine Chance. Aber man hat es ja auch gesehen in den Spielen, Real Madrid ist jetzt auch nicht so super spektakulär, aber die schlagen dann wirklich zu, wenn du einmal mit der Wimper zuckst oder kurz mal dir die Nase putzt und dann verlierst du auf einmal so ein Spiel.
Aber Real Madrid hat so viele deutsche Nationalspieler in der Mannschaft wie Borussia Dortmund bei der EM, ja. Wünscht man Toni Kroos nochmal diesen letzten großen Titel oder sagt man, der hat schon so viele gewonnen, eigentlich sind jetzt mal die Schwarz-Gelben dran?
Ja, ich glaube, natürlich wäre das ein toller Abschluss für ihn der Karriere, aber das ist ja nichts Neues für ihn, das Ding dann mit nach Hause zu nehmen. Spektakulärer wäre, also für ihn würde ich mal sagen, ist es egal, denn soll er lieber den anderen Pokal ein paar Wochen später mit nach Hause nehmen. Das wäre mir lieber. Und natürlich wäre das toll, wenn Dortmund das Ding gewinnt, ohne Frage.
Gerade für Marco Reus.
Auch, natürlich. Wenn er, weiß jetzt nicht, wie die Pläne sind, ob er auf dem Platz stehen wird, aber das wäre natürlich nochmal ein toller Abschluss für ihn.
Real Madrid hat noch nie ein Finale verloren, aber tatsächlich auch noch nie. Deswegen ist es da pari pari gestellt.
Auf jeden Fall. Also ist halt Frage der Wahrscheinlichkeitsrechnung. In Mathe war ich jetzt nicht so gut. Erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Real Madrid den Pokal gewinnt, weil sie halt schon so oft den gewonnen haben, oder reduziert sie sich, weil jede Serie ja irgendwann mal zu Ende ist. Also auch da bin ich eher hinzu, das heißt, Dortmund soll gewinnen.
Seit der Bundesliga-Relegation habe ich sowieso das Gefühl, ich habe keine Ahnung vom Fußball, ich hätte keinen Pfifferling auf dem VfL Bochum gewettet und dann gehen die mit einem 0-3 aus dem Heimspiel ins Rückspiel auswärts und gewinnen 3-0 im Elfmeterschießen. Also ich halte am Samstagabend dann entsprechend auch bei Borussia Dortmund alles für möglich, wenn die so einen Sahnetag erwischen wie in den zwei Spielen gegen Paris Saint-Germain. Ich denke, da wird sich Real Madrid auch umgucken, wozu die in der Lage sind. Das Schlimmste wäre, wenn es zur Halbzeit 0-3 steht und ich schon überlege, ob ich vorzeitig das Stadion verlasse, bevor der ganze Pulk in den U-Bahn steht.
Das solltest du bei Champions League Finals nie machen. Erinnert dich an damals Liverpool, Milan?
Damals heißt 2005 in Istanbul, genau. 0-3 gegen AC Mailand und dann das Alonso-Team, das Ganze gedreht. Fantastisch. Ich bereue es bis heute, dass ich den Fernseher ausgeschaltet habe. Auch Borussia Dortmund hat ja schon spektakuläre Auftritte. Ich war damals im Stadion gegen La Coruña. Eigentlich waren sie schon ausgeschieden. Ich ging schon in die Katakomben, um mit den Spielern zu reden, wie sie die Niederlage verkraften würden. Und in der Zeit, wo ich in der Kabine war, fallen noch zwei Tore und Borussia Borussia Dortmund kommt weiter. Du siehst, Borussia Dortmund ist für spektakuläre Auftritte im Europapokal wie geschaffen. Und da brauche ich die ganzen anderen Auftritte nicht zu reden, gegen Malaga und so weiter. Also du hast völlig recht, deswegen werde ich deinen Rat befolgen und bis zum Abpfiff, wann auch immer das sein wird, dann im Stadion bleiben. Man muss sich auch diese Atmosphäre aufsaugen und auch die Siegerehrung, egal wer den Pott dann kriegt. Hoffentlich schwarz-gelb, ich glaube, da sind wir uns einig aus deutscher Brille. Aber in der Tat, auch hätte es Real Madrid verdient. Und wenn da zwei deutsche Nationalspieler sind, dann sollte man auch den notwendigen Respekt ihnen gegenüber dann aufbringen.
Ja, ich finde auch, das gehört sich auch, wenn so ein Pokal vergeben wird, dabei zu sein, ob das jetzt als gegnerische Mannschaft ist oder als Zuschauer. Ich finde, da entstehen auch immer Bilder. Ich finde es auch immer extrem spannend, dann zu beobachten, wie verhalten sich die einzelnen Leute, zum einen die Gewinner, aber auch die Verlierer und Trainer, wie gehen die miteinander um und. Das ist, finde ich, genauso spannend wie so ein Spiel. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, früher zu gehen, weil die Karte ist auch teuer genug, dass man alles mitnehmen muss, um dann auch zufrieden nach Hause zu gehen.
Hast du schon EM-Tickets?
Ich habe eine Einladung sogar zu einem Spiel der deutschen Gruppe. Da spielt Schottland gegen Schweiz. Da freue ich mich drauf, vielleicht in Hamburg noch. Also ich habe noch keine Tickets, oder eins habe ich, aber vielleicht kommt noch was dazu. Ich lasse es mal auf mich zukommen.
Wir hatten Reus und wir hatten Kroos angesprochen. Wie ist denn das für einen Spieler eigentlich, wenn er weiß, er geht in so eine Partie und hat dann vor Augen, okay, das ist das letzte Mal, dass ich das jetzt erlebe. Das ist die absolut letzte Chance, jetzt ja, vielleicht auch was zu gewinnen, aber generell diese Atmosphäre auf dem Level noch einmal zu erleben. Was macht das mit einem? Wie hast du das damals erlebt, als du wusstest, okay, das ist mein letztes Spiel?
Ja, bei mir war es nicht so klar in dem Moment, ob es das letzte ist. Aber ich glaube natürlich im Vorfeld ist das die große Herausforderung, sich dann auch so zu konzentrieren, weil man dann schon hin und wieder denkt, das ist jetzt das letzte Spiel und was kommt danach und. Wenn du dann im Spiel drin bist, dann bist du in dem berühmten Tunnel. Da spielt das überhaupt keine Rolle. Also da überlegst du jetzt nicht, beim Konter nochmal mitzulaufen oder doch lieber an der Mittellinie stehen zu bleiben, weil es vielleicht der letzte Lauf ist. Aber ja, im Vorfeld musst du halt deine Gedanken sortieren und dich nur auf das Spiel konzentrieren. Aber da mache ich mir bei den beiden überhaupt keine Gedanken. Die haben das schon 100.000 Mal gemacht. Und das ist dann auch ein Zeichen von Qualität, dass man eben alles ausblenden kann. Und ja, auf dem Niveau haben die das eindrucksvoll bewiesen.
Was würdest du Mats Hummels raten? Bei dem ist ja jetzt noch nicht ganz klar, bleibt er bei Dortmund, beendet er vielleicht sogar seine Karriere, wobei er das ja schon ausgeschlossen hat, oder geht er eben nochmal ins europäische Ausland mit doch Anfang 30 oder Mitte 30?
Das ist schwer zu beurteilen, weil ich ehrlich gesagt natürlich überhaupt nicht weiß, was er für Optionen hat. Ich glaube, also wenn ich Mats Hummels wäre, würde ich noch ein Jahr in Dortmund bleiben, weil natürlich jeder Wechsel ist in dem Alter dann auch ein Risiko, weil du kommst irgendwo hin, bist du wirklich mit einem großen Namen ausgestattet und dann wird von dir natürlich extrem viel verlangt und auf der Zielgeraden der Karriere kann man das vielleicht dann auch nicht mehr abrufen. Und in Dortmund hat er natürlich ganz anderes Standing, viel mehr Kredit. Und ja, mir wäre Chance und Risiko, da wäre mir zu viel Risiko dabei. Aber das ist ja auch mal eine Frage der Persönlichkeit. Weil am Ende, klar, kannst du noch mal vielleicht irgendwo im Ausland eine Erfahrung machen. Möglicherweise wird er das auch tun, aber dann sehe ich ihn nicht im europäischen Ausland, sondern irgendwo weit weg, wo der Fokus nicht so groß ist und vielleicht in Amerika oder China ist jetzt weggefallen seit ein paar Jahren, also ja, vielleicht Amerika.
Du hast den Bezug zum Fußball ja nie verloren. Guckst du mehr auf den großen Fußball oder auf den HSV?
Buh. Der große Fußball hätte fast in Hamburg jetzt stattgefunden, wenn beide Vereine aufgestiegen wären, dann wären wir ja auf einmal in Hamburg das Zentrum von Fußball Deutschland. St. Pauli hat sich das verdient, der HSV hat es leider dann am Ende nicht hingekriegt und ja, da fällt es natürlich schwer, jetzt von großem Fußball zu sprechen, aber die Hoffnung ist immer noch da, dass irgendwann der Moment kommt, wo der HSV wieder aufsteigt. Aber man muss auch ehrlich sagen, so richtig verdient wäre es nicht gewesen, weil ohne Abwehr steigst du halt, kannst du keine Meisterschaften gewinnen.
Aber wie oft in einer Saison schüttelst du den Kopf über den HSV?
Ja, das geht mir mit vielen Mannschaften so. Also,
jetzt weichst du aus. Ja,
ja. Ja, natürlich. Klar, also in dieser Saison war natürlich dann schon der Moment, wo du dann in Heimspielen einen Gegentorschnitt von über 2 hast, dann weißt du schon, das kann eigentlich nicht gut gehen. Und ja, es ist schade natürlich, aber am Ende ist es nicht so überraschend, weil, ja, wie gesagt, wenn du hinten zu viele Tore reinkriegst, kannst du vorne nicht so viel schießen. Und deswegen muss man dann weiterhin Daumen drücken, dass es besser wird.
Traust du Stefan Kurz den Umschwung zu?
Ja, auch da sage ich, warum soll man denn jetzt nach einer Woche schon sagen, nee, das wird nichts. Klar muss man jedem die Chance geben oder gibt gar keinen Grund zu sagen, die haben keine Chance. Das ist jetzt ein neuer Ansatz und nachvollziehbar natürlich, dass man sagt, okay, wir müssen auf der Sport- oder auf der leitenden Funktion im Sport was Neues versuchen. Ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit, beziehungsweise hat man jetzt noch nicht so viel gehört, ob jetzt was verändert werden soll, der Trainer wird bleiben. Wie der Kader aussieht, muss man dann sehen. Oder wenn man dann weiß, wie der Kader aussieht, dann kann man auch realistisch eine Einschätzung geben und sagen, damit müssen sie aufsteigen, damit können sie aufsteigen oder damit haben sie keine Chance. Also es ist wie so immer, am Anfang einer Saison oder bevor die Saison losgeht, weiß keiner so richtig, wie es wird. Und jetzt habe ich echt ein bisschen viel geschwafelt, fällt mir gerade.
Also sag mal, in all den Jahren, wo du raus bist beim HSV, war deine Expertise jemals im Verein gefragt? Also gerade im Aufsichtsrat täte ja ein bisschen Fachwissen ganz gut.
Also ich habe ja tatsächlich nach meiner Karriere 5 Jahre dann wieder beim HSV gearbeitet, im Nachwuchsleistungszentrum, bin dann nach Berlin gegangen zu Hertha und wollte dann auch mal so ein bisschen aus dem Rhythmus auch raus, auch mal gucken, was es sonst noch im Sport so gibt und mal auch Wochenenden selbstständig planen und bin damit ganz glücklich. Aber Aufsichtsrat ist natürlich schon ein spannendes Thema. Man hat ja so viel diskutiert jetzt die letzten Wochen, keine Kompetenz und keine Expertise da und so. Das könnte ich mir tatsächlich in der Zukunft mal vorstellen, ob das jetzt beim HSV ist oder ganz allgemein, sind das sind das spannende Themen. Also warum nicht?
Dann drücken wir dir die Daumen für alles, was beruflich, privat und so weiter noch kommt. Drückst die Daumen, haben wir gehört, für Borussia Dortmund und natürlich die deutsche Nationalmannschaft bei der EM. Bist ja auch bei der EM vor Ort. Pitt, wünsche ich erstmal eine gute Reise nach London.
Ja, das wird hoffentlich spannend werden und ich freue mich sehr darauf. Große Spiele, da möchte man ja live im Stadion mit dabei sein und das ist überhaupt das Schönste in meinem Beruf, dass man ein bisschen vom Rasen was riecht.
Ich wünsche dir viel Spaß. Ich war im alten Wembley-Stadion 1996 zum Finale. Deutschland gegen Tschechien mit dem ersten Golden Goal durch Oliver Bierhoff. Und das war damals schon beeindruckend, die Atmosphäre. London ist eine tolle Stadt. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und dann auch Erfolg. Für den bist du nicht zuständig, aber es macht ja trotzdem mehr Spaß.
Ich war tatsächlich 96 auch im alten Wembley-Stadion, als Deutschland Europameister wurde, als Reporter. Und als ich jetzt im Akkreditierungscenter war, direkt am Volkspark, wo man eben seine Turnierakkreditierung für diese EM abholt, hat ein junger Kerl meine Unterlagen untersuchen müssen. Und ich wollte ihm dann klar machen, dass ich schon weiß, wie das so abläuft, weil ich ja schon 96 dabei gewesen bin. Und wir stellten fest, da war er noch gar nicht geboren. Das sind die Momente, wo man merkt, man wird älter. Wir zwei, Richard, jetzt Malte ja nicht, aber wir zwei haben ja schon graues Haar. Ich glaube, es wird nochmal Zeit, dass Deutschland Europameister wird. Es ist zu lange her, es sind fast 30 Jahre dann in 2 Jahren. Also das ist jetzt eine gute Gelegenheit, bei der Heim-EM den Titel zu holen.
Auf jeden Fall.
Damals wurde deine Akkreditierung noch in Stein gemeißelt, aber jetzt hoffen wir auf eine Gravur dann in den Pott.
Wunderbar.
Die vierte aus deutscher Sicht. Richard, vielen Dank. Pitt, vielen Dank.
Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Schöne Woche.
Sehr gerne. Macht's gut.
Fieber Pitt, der Fußballpodcast.